Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Lunch Break Stories. Ich freue mich total, dass du heute eingeschaltet hast und heute kann ich dir schon einmal garantieren, wird es ein ganz spannendes Thema geben. Und zwar wird sich alles rund um Finanzen und Investieren drehen und ich denke, das ist ganz ein wichtiges Thema, speziell für Frauen. Also unbedingt gute Tipps abholen heute, reinhören und ich freue mich ganz besonders heute Finanzcoach Jasmin Messlup bei mir zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Jasmin.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ja, liebe Jasmin, zu Beginn einmal ganz kurz. Wer bist du denn und was hat dich denn persönlich dazu gebracht, Finanzcoach zu werden?
Ja, da könnte ich, glaube ich, eine Stunde alleine über diese Geschichte sprechen. Wer ich bin? Ich bin 32, vielleicht auch mein Alter, da werde ich auch immer wieder gefragt, 32 Jahre alt. Wie bin ich überhaupt zu dem gekommen, was ich heute mache? Ich habe in unterschiedlichen Stationen schon gearbeitet, unter anderem für die Vereinten Nationen in Genf und dann für die Wiener Börse. Und dort ist mir immer wieder aufgefallen, dass Frauen total Angst vor dem Thema Investieren und Geld haben. Und gerade wenn man zum Beispiel bei der Wiener Börse arbeitet, habe ich gemerkt, ich bin dann die Freundin gewesen, die man immer fragt. Ich habe versucht, das Thema im Freundeskreis zu priorisieren, da eine Natürlichkeit reinzubringen. Lasst uns über das reden, auch diese Scham abzulegen, die da viele haben. Und habe gemerkt, dass dann meine Freundinnen oft mir ganz gern ihre Männer hingeschoben haben und gesagt, red mit ihm. Und das hat mich irgendwie veranlasst, das zu machen, was ich heute mache, weil ich finde, es braucht jemanden, der dich an der Hand nimmt, der das auf Augenhöhe macht. Ich habe mir so ein bisschen angeschaut, wer sind so die Player im Markt natürlich, und da war mir klar, sowas auf Augenhöhe habe ich eigentlich gar nicht gesehen, vor allem jemand, der jung ist, der das macht, der das auch schon seit einigen Jahren also beruflich gemacht hat. Ich habe Betriebswirtschaft auch studiert und dann, hat das eine zum anderen geführt und jetzt darf ich das machen und es ist eine große Ehre.
Ich weiß ja von dir, dass du selbst auch einmal ein bisschen Angst vor dem Thema Geld gehabt hast. Was war denn für dich dann der Wendepunkt, an dem du beschlossen hast, dass du deine Finanzen selbst in die Hand nimmst?
Da gab es einige Wendepunkte. Ich glaube, ich habe unter anderem auch im Freundeskreis gesehen, wie finanzielle Abhängigkeit auch zu finanzieller Gewalt werden kann. Das ist auch ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Wenn du deinen Partner für alles fragen musst, dann wird's kritisch. Und ich habe für mich entschieden damals, ich habe immer besser verdient und wollte einfach wissen, was für Möglichkeiten habe ich. Also ich habe auch begonnen, als ich ganz wenig hatte, muss ich auch dazu sagen, man kann mit wirklich heutzutage überhaupt mit ganz wenig beginnen und das ist echt schön im Vergleich zu der Zeit, wo ich begonnen habe. Und was hat mich veranlasst? Ich habe gesagt, ich muss es machen, vielleicht auch zu meinem Hintergrund, weil du am Anfang gefragt hast, ich bin das älteste Kind in meinem Familienhaushalt, also Eldest Daughter Syndrome, wir sind die Versuchskaninchen und das Mindset begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben, ja, wir müssen halt, ja, wir haben keine große Schwester oder keinen großen Bruder, der es uns vorgemacht hat. Bei mir noch einmal mehr, ich bin aus einem Haushalt mit Migrationsgeschichte und da hat man nochmal dann hat man nochmal dieses Verantwortungsbewusstsein, ich muss Gas geben für meine Familie. Es ist viele der Dinge, die ich ausprobiert habe, die ich gemacht habe, jetzt ganz persönlich gesprochen habe ich gemacht, weil ich mir gedacht habe, dann kann ich es meinen kleinen Schwestern erklären, dann kann ich es meiner Mama erklären, meinen Tanten und die können davon profitieren und das war meine größte Motivation und ist es auch bis heute, dass ich mir denke, ich will das für mehr Leute machen und so ist es dann letztendlich auch zu meinem Beruf geworden, weil ich gesagt habe, nicht nur mein Umfeld, sondern ich möchte, dass das Wellen schlägt und ja. So ist das dann entstanden.
Ja, voll spannend, dass du das sagst. Ich bin übrigens auch die älteste Tochter von 5 und ich kenne das mit diesen, Versuchskaninchen sein, aber auch irgendwie Verantwortung zu übernehmen für alle, die danach kommen. Von dem her, da kann ich sehr relaten. Aber jetzt hast du ja gesagt, du bist in einer Familie groß geworden, wo das, oder habe ich das jetzt einfach rausgehört, wo das vielleicht nicht so ein Thema war mit den Finanzen oder so? War das einfach aus dieser Notwendigkeit heraus, dass du quasi gesagt hast, da muss ich mich drum kümmern, gerade als Frau auch? Also es ist einfach so, dass in Österreich, nicht nur in Österreich, aber Frauen generell im Durchschnitt deutlich weniger Vermögen haben als Männer. Was würdest du sagen, woran liegt das wirklich, jenseits der Klischees?
Ja, nein, es gibt sogar eine Zahl dazu, unterschiedliche Statistiken, es sind sogar 60.000 Euro Unterschied. Männer haben 60.000 Euro mehr Vermögen als Frauen, das ist Fakt und genau das gilt es zu ändern. was hat mich so ein bisschen veranlasst, also meiner Familie, weil du mir das gefragt hast, war Geld Thema. Also ich würde sagen, wie es oft in Österreich war, es gibt Immobilien und dann gibt es eben das Angestellten-Dasein, gibt es das Gehalt und wenn man jugendlich ist, kriegt man ein Taschengeld. Und dann bin ich muss dazu sagen, ich bin gebürtige Salzburgerin, für alle, die aus Westösterreich zuhören, Shoutout. und bin dann nach Wien gegangen zum Studieren und bin in einen Freundeskreis gekommen. Ich habe auf der Wirtschaftsuni studiert und bin in einen Freundeskreis gekommen, wo ich gemerkt habe, hoppala, da gibt es Eltern, die haben sich schon um das Thema gekümmert und wo Freunde von mir einfach da reingeboren wurden. Und ich habe mich für meine Freunde gefreut, aber ich habe gewusst, ich muss da viel mehr reinstecken und habe auch viel mehr reingesteckt. Und einer der Gründe, weshalb ich das heute so mache, wie ich mache, ist, weil ich der Meinung bin, das darf einfach nicht vererbt sein. Jeder hat das Recht zu wissen, was er mit seinem Geld machen kann. Und einer der Gründe ist natürlich das Thema Angst. Ich glaube auch, es ist das ganze System, das uns Angst machen möchte, weil wir dann in gewisse Richtungen gedrängt werden. Wir werden dann veranlasst, dass wir das Geld auf der Bank lassen. Wer profitiert davon? Muss ich, glaube ich, jetzt nicht sagen, oder teure Versicherungen abschließen. Und man muss sich immer fragen, wenn Angst geschürt wird, dann gibt es da auch einen Gewinner. Und der Gewinner sind leider nicht wir. Und das gilt es halt auch zu ändern.
Mm. Ich glaube, dass viele einfach jetzt, wenn du nicht in das hineingeboren wurdest und es wird schon die Wohnung im 7. für dich vorfinanziert und solche Geschichten, dass viele vielleicht auch eine Scheu davor haben, vor Geld. Also entweder es ist komplett präsent, weil es einfach wenig gibt, oder es ist insofern, es wird nicht viel drüber gesprochen, aber es wird halt einfach vielleicht gemacht und investiert und angelegt. Aber ich glaube, dass viele da vielleicht Blockaden haben, wenn man jetzt eben nicht aus so einem Elternhaus kommt, wo man quasi mit dem goldenen Löffel im Mund aufwächst, dann gibt es, glaube ich, da viele Vorbehalte auch. Also es gibt ja generell die einen sagen, boah, über Geld spricht man nicht, gerade auch in Österreich, ja, nicht über das Gehalt sprechen. Die anderen sagen wieder, ja, Geld stinkt nicht, ist wichtig. Und also es gibt so ganz viele unterschiedliche Glaubenssätze. Was würdest du denn einer Hörerin jetzt vielleicht empfehlen als ersten Schritt oder als erste Schritte, bevor sie überhaupt damit jetzt beginnt, was zu investieren? Was sollte ihr Bewusstsein über Geld? Was könntest du dieser Person mitgeben? Jetzt gerade speziell vielleicht, was gibst du dieser Frau mit?
Naja, was ich dir mitgeben würde, ist, dass du mal deine Scham ablegst, wenn du sie hast. Ich glaube, es ist einfach dieses Thema, wenn man zu viel, du hast gesagt, beim goldenen Löffel im Mund geboren sein. Die haben ja auch Money-Mindset-Probleme. Das sind, dass ich auch mit Kundinnen von mir, denen es finanziell sehr gut geht, aber die total im Mangel leben. Und was uns einfach bewusst sein muss, ist unser ganzes finanzielles Bewusstsein, das entsteht im Alter zwischen 6 und 12 Jahren ungefähr. Und das heißt, in dieser Zeit hast du deine Eltern sprechen gehört, deine Großeltern, Tanten und Onkel, wer halt da war. Je nachdem, wie diese Menschen mit Geld umgegangen sind, gehst du mit Geld heute um. Wenn du, und das ist ganz wichtig, wenn du das nicht hinterfragst. Und ich finde das erschreckend, wenn du drüber nachdenkst, was du mit 8 Jahren gehört hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel Mitte 40 bist, dass sich da diese Blockaden oder dass dich das heute noch begleitet, finde ich irre, dass wir das in der Schule auch nicht offen ansprechen. Ich glaube, sich da auch einfach bewusst zu machen, reinzugehen, was gehört zu mir, was habe ich von zu Hause mitbekommen, nur weil ich es glaube, heißt das nicht, das stimmt. Es ist ja oft so, dass unsere Gedanken unser größter Feind sind und sich da auch nur zu programmieren und das, indem man sich entweder Hilfe sucht oder seine Angst überwindet und offen über das Thema spricht. Dass man mal die erste Freundin ist im Freundeskreis, die sagt, hier Mädels, ganz ehrlich, wie geht's euch gerade mit dem Thema? Ich habe das Gefühl, ich verdiene zu wenig und da sich auch Input holt. Hey, ich würde dir raten, dass du das forderst. Ich würde dir raten, dass du diese Ausbildung machst. Also wirklich, wir Frauen können das ja so gut. Wir können so gut netzwerken und Beziehungen pflegen und Leute zusammenhalten. Aber wir machen es zu wenig für uns und ich glaube, das gilt es auch zu ändern. Und damit, indem ich mich eben in diese Räume begebe, auch mit Menschen spreche, die mehr drauf haben. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Immer mit einem gewissen Beginners-Mindset reingehen und sich nicht schämen, dass man Sachen nicht weiß, fragen, kostet nichts und ja, sich so Wissen aneignen. Ich glaube, das ist, was ich der Frau, die das heute hört, mitgeben würde.
Super, danke. Und gehen wir jetzt davon aus, diese Frau hat sich jetzt ein bisschen Wissen angeeignet, konnte vielleicht ein bisschen an ihrem Money-Mindset auch arbeiten und sagt jetzt, okay, gut, habt ihr jetzt für mich erkannt, das ist ein wichtiges Thema. wir wissen alle, dass Altersarmut weiblich ist. Also es ist ein sehr reales Thema. Es ist nicht nur, wäre ganz gut, wenn wir den Gender Pay Gap schließen, weil ungerecht, sondern es hat ja ganz reale Auswirkungen auf die Pension, wenn man nicht so drauf achtet. Und sagen wir, jetzt ist die Hörerin an dem Punkt und sagt, okay, ich habe das erkannt, das ist wichtig, ich möchte dran arbeiten. Was würdest du sagen, sind die ersten Schritte, die diese Frau starten kann, um zu sagen, ich habe vielleicht jetzt im Monat gar nicht so viel, dass ich zur Seite legen kann und dass ich anlegen kann? Soll sie es dann bleiben lassen? Ist es dann, also wenn man sagt, jetzt ich habe nur 50 Euro im Monat, ist es zu wenig, um zu starten? Oder was sagst du, ab wo beginnt das und was kann diese Frau dann tun? Was sind wirklich so ganz konkrete Schritte, wie man dann anfängt, für sich vorzusorgen oder zu investieren?
Ich liebe diese Frage, weil da könnte ich auch wieder eine Stunde drüber reden. Es gibt ganz unterschiedliche Hebel, die du hast. Also zum einen, wenn du jetzt angestellt bist zum Beispiel, der erste Hebel ist Einkommen. Ja, kann ich für mich mehr rausholen? Es ist ja oft so, durch unsere Erziehung, bleib brav, frag nicht zu viel, sei bescheiden, fragen wir dann nie nach mehr Geld, weil wir auch ein bisschen diesen People-Pleaser-Instinkt in uns haben und sagen, ich will nicht, dass der Chef oder die Chefin angefressen auf mich ist. Absolut irre. Kenne ich von mir selbst übrigens auch. Also hier auch mal das Einkommen steigern, indem du dir mal deine ganzen Tätigkeiten aufschreibst, dir bewusst wirst, was ist dein Marktwert, für den auch einstehst. Also das ist mal das Allererste. Das Zweite, ganz wichtig, wenn du, Thema Care-Arbeit, wenn du diese 50 oder 100 Euro hast, weil du in Teilzeit arbeitest, dann würde ich ganz ehrlich in der Partnerschaft mir ansehen, wie viel dein Partner jetzt ganz konkret, dein Partner verdient, eine Art Ausgleichszahlung forderst. Und das ist wirklich etwas, das nur für dich ist, nicht für die Kinder, für dich. Und mit dem Geld kannst du investieren, mit dem Geld kannst du einkaufen gehen, aber das soll dir gehören. Da könnte man zum Beispiel diese 50 bis 100 Euro mal steigern. So, wenn du das alles gemacht hast, Stand jetzt und du hast 50 bis 100 Euro, dann würde ich sagen, hast du dir einen Notfallpolster aufgebaut? Ja, nein. Wenn ja, dann kannst du zu investieren beginnen. Wenn nein, bitte deinen Notgroschen, wie man sagt, aufbauen. Das sollten ungefähr 3 Monate solltest du decken können, wenn du mal Job verlierst, größere Ausgaben hast. Und dann, jetzt sind wir beim Thema investieren, dann kann ich investieren und das kann ich natürlich schon bei 50 bis 100 Euro. Allerdings ist das Thema, ich muss mir Finanzbildung aneignen. Ich kann jetzt natürlich hergehen, das sind so Fehler, die zum Beispiel ich ganz am Anfang gemacht habe vor einigen Jahren, ein Produkt kaufen, weil ein liebes Tier drauf ist oder weil das einen sehr süßen Namen hat zum Beispiel. Das sind ja auch immer ganz schöne Tricks, wie man sehr nischige Produkte verkaufen kann. Dann kann ich das machen, aber das wird vielleicht nicht sehr gut ausgehen, wie es bei mir auch der Fall ist. Das erzähle ich auch ganz offen. Und deshalb würde ich sagen, der nächste Punkt ist dann Finanzbildung, Podcasts, Bücher oder in dem Fall, wenn du wirklich sagst, du willst an der Hand genommen werden, so etwas wie mich gibt es ja auch.
Ja, wir werden natürlich dann, Jasmin, auch alle Sachen verlinken, dass man dich findet und wenn man sagt, man möchte wirklich mal eine One-to-One-Beratung haben, Podcasts, Bücher. Vielen lieben Dank für die Tipps. Du hast jetzt schon ein paar Fehler erwähnt, die du anfänglich gemacht hast. Was sind denn so generell, gibt es sowas wie typische Anfängerfehler beim Investieren und wie vermeidet man sie? Hast du schon gesagt, ja, nicht so blenden lassen von irgendwelchen süßen Produkten, sondern was wären da konkrete Tipps und Learnings, die du weitergeben kannst?
Naja, das Erste ist mal wirklich, sich Zeit zu nehmen. Also der Fehler ist, dass man was kauft, weil man FOMO hat. Ich glaube, die Gier ist ein Hund. Und dann denkt man sich, der Kollege XYZ hat so viel Geld mit dem gemacht und dann muss ich das gleich kaufen, ohne dass ich weiß, was drinnen ist, ohne dass ich weiß, was ist meine Risikotoleranz. Das ist ja auch so das Thema, das ich auch begleite. Ganz wichtig, was hält mein Magen aus? Was für eine Schwankung? Und je nachdem weiß ich ja auch, worin ich investieren kann, ohne Strategie zu investieren. Also ich sage, was ist das Erste, was du machen kannst, ist für dich mal herauszufinden, was für Ziele hast du mit deinem Geld? Legst du es wirklich fürs Alter an? Reden wir von Altersvorsorge? Möchtest du in 5 Jahren eine Weltreise machen? Je nachdem wirst du eben unterschiedlich investieren. Wie dringend brauchst du die Liquidität? Also wie schnell muss das Geld abrufbar sein? Wenn du zum Beispiel das Geld immer bei der Hand brauchst, dann wirst du es zum Beispiel nicht in Immobilien investieren. Also da sind so ein bisschen die Themen. schau dir an, wofür du es machst. Wenn man das nicht macht, hat man schon den ersten Fehler gemacht, was soll ich sagen, Gebühren zu ignorieren. Das ist eben auch ein Thema, das ich ganz stark den Leuten mitgeben möchte. Wenn du Sachen selbst machst, dann bleibt dir einfach viel mehr Rendite. Wenn man jetzt vergleicht, ein MSCI World zum Beispiel hat Gebührenstruktur ungefähr 0,2% und dann kaufst du dir einen Bankfonds, wo du zwischen 5% und 7% zahlst. Und jetzt muss ich keine große Mathematikerin sein, dass ich weiß, es bleibt mir einfach viel weniger übrig. Also wenn ich von 100 Euro 5 Euro zahlen muss an Gebühren oder 20 Cent, macht es dann schon den Unterschied. Ja, und auch einfach das Thema, wie soll ich sagen, sich das von anderen machen zu lassen. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, dass man sagt, ich gebe das meinem Mann oder ich gebe das meinem Papa oder das sind ja auch oft die zwei Männer im Leben, die das dann für einen machen. Nein, auch reinzugehen und zu sagen, der weiß ja vielleicht gar nicht, was ich wirklich will und auch wenn, habe ich ja meinen eigenen Weg dorthin zu kommen. Den Perfektionismus sollte man ablegen. Das kann ich auch jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer heute mitgeben. Der Fehler ist oft, dass man glaubt, man muss perfekt sein, bevor man startet, um perfekt zu investieren. Und das ist auch wieder etwas, das wir unserem Schulsystem verdanken, weil wir Dinge auswendig lernen und dann bei der Schularbeit genauso ankreuzen und überhaupt nicht angeregt werden, kritisch zu denken, Dinge auf unsere Art und Weise zu machen. Und ich kriege auch ganz oft Frust, weil ich frage, ist mir komm, ich kenne ja so viele Leute. Und dann, komm, gib mir eine Aktie. Und dann sage ich, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Du musst die Arbeit machen, du musst die Verantwortung übernehmen. Und da sind wir beim letzten Fehler, unter Anführungszeichen, keine Verantwortung zu übernehmen für sich und für sein Leben. Mhm. Und damit startet es in Wahrheit.
Ja, stimmt. Ich glaube, dass viele, gerade bei Frauen, dass ein großes Thema auch Zeit ist. Dass sie sagen, naja, ich habe ja gar keine Zeit, mich um die Finanzen zu kümmern. Und mein Mann kennt sich da eh besser aus und dann sollte er das machen oder mein Bruder oder mein Papa oder wer auch immer. Wie viel Zeit braucht man denn realistisch pro Monat, um seine Finanzen zu organisieren?
Also Finanzorganisation ist ein Thema, ich nenne das immer Money Date. Das mache ich wirklich mit mir selbst einmal die Woche. Ich habe einen fixen Tag, einen Jour fix, wo ich mich hinsetze und mir anschaue, wofür habe ich mein Geld das letzte Monat ausgegeben. Das dauert, wenn ich die richtigen Systeme habe, 30 Minuten. Wenn ich mir auch Zeit zum Reflektieren lassen möchte, vielleicht eine Stunde. Und ich glaube, die kann man finden. Was ich auch empfehle in dem Sinn bezüglich Zeit, wenn man in Partnerschaft lebt, ist dieses Money Date auch mit dem Partner zu machen. Das kann man zum Beispiel einmal im Quartal machen. Das mache ich auch so. Und es hat uns schon sehr viel gebracht in dem Sinn, dass man gemeinsam über Projekte spricht, gemeinsame Investments, wohin möchte der andere, wohin möchtest du und sich hier auch abspricht, wenn man sich zum Beispiel finanziell benachteiligt fühlt. Das ist ja auch oft das Thema, dass man, gerade wir Frauen, das gerne runterschlucken. Und wenn man das dann so etabliert, dass man einmal im Quartal so ein wirklich Finanzrendezvous hat oder wie auch immer man das nennen möchte, dann hat man auch die Möglichkeit, sich diesbezüglich auszutauschen.
Super, danke. Und ich weiß, du gibst jetzt keine konkreten Tipps für welche Aktien man sich kaufen soll oder in welche ETFs man investieren soll. Das ist auch Disclaimer, das sind alles, was wir heute hier aufnehmen, das sind Infos und Empfehlungen. Und also das ist mir ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen. Aber vielleicht kann man trotzdem sagen, für welche Ziele oder Persönlichkeitstypen eignet sich denn was? Wer sollte denn eher in ETFs investieren und wer eher in Einzelaktien? Kann man das, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal beantworten kann, aber vielleicht, ich glaube, dass es ein bisschen schon auch vom Typ oder von der Vorerfahrung abhängt, in was ich eigentlich investiere. Vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen erzählen, auch mir fällt jetzt auch noch gerade ein, vielleicht für jemanden, der sich mit dem Thema noch wirklich kaum beschäftigt hat, welche Arten der Investition habe ich denn vielleicht überhaupt? Vielleicht wäre das auch gar nicht so eine schlechte Frage. Was gibt es denn überhaupt sozusagen?
Ja. Super. Also das erste ist mal, ich glaube, ETFs, Exchange-Traded Funds sind ein super Weg, um zu starten. Ich sehe in letzter Zeit immer ganz viel Werbung mit ETF-Fahrplänen und allem Möglichen. Es muss uns einfach bewusst sein, dass ETFs auch, das sind ja Aktien, das sind Aktienanteile drinnen und dadurch, dass du ganz viele Ministück unterschiedlicher Aktien hast, ist eben dein Risiko gestreut. Und genau das möchte ich als Investorin, ja, dass ich meine Don't put your eggs in the same basket, also dass du deine Eier schön überall verteilst. Das ist so ein bisschen das Ziel. Das Thema bei Aktien, du bist natürlich, hast eine ganz andere Abhängigkeit, hast eine viel größere Schwankung, da muss man sich schon ein bisschen besser auskennen. Im Großen und Ganzen hast du ja ganz viele tolle Möglichkeiten. Du hast auch das Thema Anleihen, du hast das Thema Rohstoffe. Also man kann ja auch in Silber, Gold und allem investieren. Und ein gutes Portfolio ist auch ein Mix aus all diesen Dingen. Warum? Weil du natürlich Anlagen hast, die in der Krise gut performen. Wir haben es jetzt auch gesehen mit dem Goldpreis, der in die Höhe geschossen ist, nach wie vor in die Höhe schießt. Dann hat man eben, das ist so eine krisensichere Wertanlage. Dann hat, wenn ETFs fallen, so dass einem das auch einfach bewusst ist, dass es nicht nur ETFs gibt, aber man kann auf jeden Fall mal mit ETFs starten. ETFs solltest du auf jeden Fall einen längeren Anlagehorizont haben. Ich würde sagen 5 bis 10 Jahre. Damit du den Zinseszinseffekt mitnehmen kannst, von dem lebt es auch. Und das Gute ist bei ETFs, du profitierst auch von diesem, das heißt Cost-Average-Effekt. Das heißt, wenn der ETF fällt, du kaufst ja monatlich ein, das ist, oder einmal im Quartal. Und wenn dann zum Beispiel der Wert dieses ETFs fällt, dann kaufst du für denselben Wert mehr ETF-Stückanteile. Und wenn das wieder steigt, dann profitierst du ganz schön von diesem Cost-Average-Effekt. Und mit dem Zinseszinseffekt führt dann dazu, dass du über die Zeit dann auch eine schöne Rendite hast.
Jasmin, ich würde jetzt gerne mit dir mal 2 konkrete Praxisbeispiele durchspielen, weil ich glaube, dann wird das Ganze noch greifbarer. Du hast jetzt schon wunderbare, wirklich hands-on konkrete Tipps gegeben. Aber ich habe mir trotzdem 2 Personas überlegt. Meine Hörerinnen sind so ungefähr zwischen 25 und 45. Entsprechend habe ich mir 2 fiktive Frauen vorgestellt. Und zwar die eine ist Berufseinsteigerin, 25 Jahre alt, Single, lebt alleine, hat ungefähr zwischen 100 und 250 Euro im Monat zur Verfügung. Wie könnte sie denn konkret starten? Wie könnte sie anfangen zu investieren, ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen? Und welche Fehler sollte sie unbedingt vermeiden?
Ich fange mal an mit dem Fehler vermeiden, das von jemand anderem machen zu lassen. Und der zweite Fehler wäre dann auch nicht zu diversifizieren. Also wenn ich sie wäre, wenn ich nochmal 20 wäre, dann würde ich mich hier einfach einlesen, was für Möglichkeiten habe ich, und in breit gestreute Produkte investieren und das schön langfristig. Und das Schöne ist, wenn ich das mit 20 mache, dann reichen 100 Euro dafür, dass ich dann mit 65 eine Million akkumuliert habe ungefähr. Und wenn ich das mit 30 mache, dann muss ich schon zum Beispiel oder mit Mitte 30 350 Euro investieren. Mhm. Je nachdem, in welche Produkte ich investiere, das sind jetzt alles sehr fiktive Zahlen, aber damit möchte ich einfach aufzeigen, dass du vom Zinseszinseffekt profitierst. Das heißt, dir jetzt auch einfach ein Depot zu eröffnen und auszuprobieren. Du bist jung, kannst mal 20 Euro da reinstecken und wie gesagt, das ist keine Anlagenempfehlung, aber einfach früh zu starten.
Mhm. Ja, gut. Jetzt haben wir meine 2. Person, die hat nicht so früh gestartet, die ist jetzt 40 Jahre alt, verheiratet, hat 2 Kinder, arbeitet in Teilzeit, ihr Mann ist Hauptverdiener. Wie kann sie trotz Care-Arbeit und kleinerem Einkommen für sich selbst vorsorgen und auch für ihre Kinder? Und welche finanziellen Schritte sind deiner Meinung nach sinnvoll? Und vielleicht auch, welche Gespräche in der Partnerschaft sind wichtig?
Das ist eine super wichtige Frage. Das erste Gespräch ist, und ich sage das sehr, sehr oft, sich einfach dessen bewusst zu werden, dass Care-Arbeit auch Arbeit ist. Nur, dass die eben nicht gesehen bzw. bezahlt wird. Ich habe zudem ein super Buch gelesen, Die Kümmerfalle, kann ich übrigens sehr empfehlen. Können wir auch das wirst du wahrscheinlich auch in den Shownotes einblenden.
Unbedingt.
Genau, das Gespräch zu suchen mit dem Partner, der Hauptverdiener ist. Und wie gesagt, diese Art Ausgleichszahlung für die Care-Arbeit, für den Mental Load hier auch einfach zu fordern. Das ist mal der erste Punkt. Ich hoffe, dass das möglich ist. Ich habe auch immer wieder Fälle natürlich mitgehört, wo Frauen auch Angst haben, das Thema mit den Partnern zu besprechen, wo ich hier und da auch schon von finanzieller Gewalt sprechen würde. Und da gibt es auch ganz konkrete Anlaufstellen, sich Hilfe zu suchen. Bitte, bitte, das auch zu tun. Es ist nicht in Ordnung, dass man nicht über sein Leben bestimmen darf. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das an dieser Stelle auch erwähne. Ja, und was kannst du dann machen, wenn du die Mittel hast? Es ist einfach nicht zu spät. Du bist Mitte 40. Das ist wunderbar. Du hast noch 20 Jahre, vielleicht 30, je nachdem, wie das Ganze ausgeht, dass du deinen Ruhestand gehen kannst. Das ist ein sehr schöner Anlagehorizont anzufangen. Und ich würde auch sagen, sich mal Finanzbildung zu holen. Du hast hier auch schon das erlebt. Das heißt, vielleicht möchtest du dir auch persönliche Unterstützung holen, deine Money-Mindset-Blockaden wirklich auch aufarbeiten und dann loslegen. Und das kannst du auch schon mit 50 Euro. Ich sage auch jeder Kundin, du musst nicht im ersten Monat, und da sind wir wieder beim Thema Perfektion, du musst nicht den ETF perfekt aufsetzen von Anfang an. Du kannst doch mal sagen, du möchtest 3 Monate 50 Euro investieren in unterschiedlichen Produkten. Und um mal ein Gefühl zu bekommen, wie es dir damit geht, das empfehle ich jedem. Habe ich auch so gemacht übrigens. Und dann hat man mal das erste Minus oder das erste rote Depot erlebt. Das ist auch ein Erlebnis, das man sich merkt. Leute, die kurz vor Covid begonnen haben, das ist auch. an die glorreichen Tage. Aber ja, sich einfach dessen bewusst zu sein, dass du es für die Kinder machst, für dich machst, und es ist ein Long Game. Und wenn es einmal ein Jahr nicht so gut rennt, einfach weiter investiert bleiben. Und du profitierst einfach vom Zinseszinseffekt. Das würde ich dir mitgeben.
Sehr cool. Ja, was ich da auch raushöre, ist eben, done is better than perfect. Also, dass man einfach mal startet und dass man es einfach einmal macht, und man kann es dann immer noch optimieren und verbessern und lernt ja wahrscheinlich auch aus den Fehlern. Und wenn man jetzt nicht gerade ein Millioneninvestment macht und damit auf die Schnauze fällt, sondern handelt sich, weiß ich nicht, um ein paar hundert Euro, ich glaube, dann ist es auch vielleicht verkraftbar und ist dann kein Lehrgeld mit Doppel-E, sondern wirklich ein Lehrgeld und hilft einem vielleicht dann auch besser zu investieren.
Sack mit dem Lehrgeld. Das ist es auch. Ich glaube auch, dass das Schätzen, oder das ist zumindest das Feedback, das ich immer bekomme, das schätzen die Kundinnen, dass wir auch viel lachen, auch über meine Fehler. Ich habe dann immer Anekdoten dazu. Du wirst es nicht perfekt machen. Again, das ist auch nicht der Plan. Es ist schon mal, es ist sehr gut, dass du etwas machst. Denn es muss uns einfach bewusst sein, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich das Geld rumliegen lasse, verliere ich schon. Und das heißt Inflation, das ist der Kaufkraftverlust, von dem alle sprechen. Das Gemeine ist, dass deine 2000 Euro in 10 Jahren immer noch, da steht immer noch 2000 Euro, du kannst dir einfach viel weniger drum kaufen. Und wenn ich das schon weiß, dann kann ich mit diesem Mindset reingehen und sagen, hey, ich möchte einfach zumindest die Inflation reinholen, weil verlieren, mein Geld wird sowieso weniger, verlieren durch unter Anführungszeichen sowieso, das ist oft das Wort, das verwendet wird, ich verliere, ja, ist auch ganz spannend, psychologisch betrachtet, und dann zu sagen, dafür mache ich es, und das kann ja auch eine Motivation sein.
Voll gut.
Du hast toll gesagt, und ich finde es eben gut zu sagen, das ist Lehrgeld, vielleicht, darf ich da kurz was sagen?
Follow-up. Ja, sehr gerne.
Das ist das, was für dich am besten passt, aber ich finde, ja. Thema, was das oder ich finde, mir fällt immer wieder auf, ich zeige dann zum Beispiel, ja, was ist so passiert die letzten 20 Jahre, wenn ich in die Anlage investiert hätte, und zeige das auch gleich in den ersten 2 Stunden den Kundinnen oder in den Workshops, die ich mache, und dann kriege ich ganz oft die Reaktion von, also wenn Männer drinnen sind, cool, wie kann ich das machen, ich will morgen loslegen oder heute loslegen, und bei Frauen merke ich diese Reue, ach, ich bin zu spät dran, und dann will man es erst gar nicht machen und dann will man sich am liebsten unter der Decke verstecken. Und das finde ich ganz spannend, so diese unterschiedlichen Reaktionen. Vielleicht erwischt sich nämlich eine Hörerin dabei, diesen Mechanismus zu haben, und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, es ist nie zu spät zu starten, und der beste Zeitpunkt ist heute.
Sehr cool. War gut. Ja, ich würde jetzt noch gern auf das Thema Altersvorsorge ein bisschen zu sprechen kommen. Viele machen sich Sorgen um ihre Pension. Und was würdest du denn sagen, gibt es irgendeine gute Strategie, wie man zum Beispiel private Vorsorge sinnvoll mit einer staatlichen Pension irgendwie kombinieren kann? Oder was würdest du da empfehlen?
Ich würde empfehlen, dass man sich Produkte sucht, wo man vom Zinseszinseffekt, wir haben die Produkte vorhin schon genannt, ohne da jetzt groß Anlagen zu bewerben. Aber zum Beispiel ETFs eignen sich ja super genau dafür, und dann habe ich durch den Zinseszinseffekt über die Jahre eine schöne Summe, wo ich mir dann monatlich zusätzlich zur staatlichen Pension etwas auszahlen kann. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir nicht abhängig sind, und mit Abhängigkeit nicht nur vom Partner oder von den Eltern, sondern auch vom Staat. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir alle älter werden, ist es ja so, dass es dann auch immer schwieriger wird mit staatlicher Pension. Das heißt, du musst in Wahrheit auch auf dich schauen. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen, meiner Meinung nach. Und deshalb bin ich sehr happy, dass ich heute bei dir drüber sprechen darf, weil ich glaube, wenn eine Freundin die andere mobilisiert, das ist dieser Schneeballeffekt. Und dann reden andere drüber und andere und dann kommen wir ins Tun und dann können wir ganz viele Leute damit motivieren und ja, dann geht es uns allen besser.
Das ist sehr gut. Und es ist ja auch nachweislich bewiesen, also da gibt es ja auch einige Studien dazu, wenn Frauen mehr Geld verdienen. Die Studie wurde jetzt eher mit Ländern aus dem globalen Süden gemacht, aber wenn Frauen mehr Geld verdienen, dann profitieren die ganzen Communities, dann profitieren viel mehr Menschen davon. Also die geben das an die Kinder weiter, die investieren das in Bildung für ihre Kinder zum Beispiel und in die Zukunft. Also ich glaube, das ist ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass du heute bei mir zu Gast bist, weil ich auch möchte, dass mehr Frauen sich mit dem Thema beschäftigen und ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, anzuhäufen und Luxus zu haben, sondern wirklich ganz konkret zu überlegen, was will ich im Leben, was will ich erreichen und einfach gut für sich vorzusorgen. Und da muss jeder für sich, glaube ich, definieren, was ist denn ein gutes Leben für mich und dementsprechend dann auch Vorkehrungen zu treffen. Vielen lieben Dank, Jasmin.
Was ich auf jeden Fall noch nicht gesagt habe, ist, dass Geld ja auch irgendwie Macht ist und wenn Frauen mehr Geld haben, dann können wir das Geld dort reinstecken in Projekte, die uns gefallen. Und ja, was machen, und jetzt wirst du dir denken, dir das hört, was machen meine 50 Euro aus? Ja, aber wenn wir alle 50 Euro haben und alle in die Anlagen investieren, die für uns passen, die für unsere Werte passen, dann können wir maßgeblich, meiner Meinung nach, die Welt verändern. Und genau darum geht's. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass du dir dessen bewusst bist, was für Werte du hast und anhand dessen investierst. Du kannst zum Beispiel, das mache ich ja auch in meinem Programm, es gibt ja ganz unterschiedliche Wertesysteme. Du kannst sagen, ich will einfach maximalen Gewinn und Rendite ohne Abstriche. Dann wirst du vielleicht Rüstungskonzerne drin haben. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich möchte das aus ethischen Gründen nicht, dann wirst du ja anders investieren und deshalb ganz, ganz wichtig, was willst du unterstützen? Mit deinem Geld unterstützt du etwas, das ist auch wichtig. Und was willst du nicht unterstützen? Auch sehr wichtig. Und anhand dessen dann dein Portfolio bauen.
Oh, das ist sehr, sehr schön. Jasmin, wir kommen jetzt schon zum Abschluss der heutigen Episode. Es war super spannend und wie gesagt, an alle Hörerinnen, ich habe euch natürlich alles in den Shownotes verlinkt, also keine Sorge, kein guter Tipp geht sozusagen verloren. Alle Buchtipps, alle Podcast-Tipps und auch so ist in den Shownotes verlinkt und natürlich auch alles über die Jasmin. Jasmin, eine letzte Frage jetzt noch. Nachdem der Podcast Lunchbreak Stories heißt, ist meine Frage immer, mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du denn gern einmal deine Lunchbreak verbringen?
Ganz viele Menschen. Ich höre sehr gern Musik, also ich hätte ein paar Musiker auf der Liste. Aber für mich jetzt als Unternehmerin und Frau und was ein bisschen ein Vorbild für mich ist die Sarah Blakely, die Gründerin von Spanx, falls du sie kennst.
Ja, natürlich, ich liebe sie. Das wäre die Person, mit der ich auch gerne eine Lunchbreak verbringen würde. Voll, total.
Ja. Man soll nicht aufhören zu träumen, wenn ich sie kennenlerne, dann kann ich euch vorstellen.
Danke, bitte unbedingt.
Nein, weißt du, was mir bei ihr einfach so gut gefällt und das versuche ich irgendwie auch zu sein, weiß nicht, ob man das im Podcast so sagen kann, aber die scheißt sich nichts. Die sagt einfach, ich habe den Fehler gemacht, die zeigt auch ihre Pannen und ich glaube, genau darum geht es gerade in einer Welt, wo sehr viel investiert wird, um perfekt zu wirken, damit sich ja alle schlecht fühlen und alle möglichen Cremen um weiß ich für ein Geld kaufen. Jetzt bin ich abgedriftet, aber du weißt, was ich meine. Sarah Blakely schafft es einfach, dich gut fühlen zu lassen als jemand, der jetzt folgt, dich zu inspirieren, dich mitzunehmen. Und deshalb ist sie ein Vorbild, weil ich möchte es irgendwie, wenn ich so alt bin wie sie, möchte ich das auch gern sein in irgendeiner Art und Weise. Und sehr, sehr sympathisch und authentisch.
Ja, das wäre Dream Big. Ja, das wäre super cool. Es ist echt lustig. Weil ich bin auch einmal gefragt worden, mit wem ich gerne meine Lunchbreak verbringen würde. Und ich habe auch genau die Sarah Blakely genannt. Aus den von dir genannten Gründen. Ich finde sie super, sie ist authentisch. Und was mir bei ihr auch so gut gefällt, ich meine, sie ist super reich, ja. Aber sie nimmt das Geld und schenkt ihren Angestellten zum Beispiel ein Flugzeugticket, wo auch immer sie hin möchten. Also sie nimmt dieses Geld und sie investiert es in ihr Umfeld. Und ich finde das so schön. Also sie ist niemand, der jetzt so, der das, glaube ich, wichtig ist, dass sie jetzt irgendwie das teuerste und neueste Auto fährt, sondern sie nimmt es und sie macht, finde ich, so viel Gutes damit. Und ich finde das total schön. Also das wäre vielleicht wieder so ein Beispiel für, wie kann man gut investieren und wofür lohnt sich's auch, vielleicht beruflich erfolgreich zu sein oder mehr Geld zu verdienen, dass man das einfach nimmt und investiert und anderen damit eine Freude macht. Und das finde ich einfach schön. Oder sie unterstützt ganz viele Charities oder setzt sich auch speziell ein für Frauen und für Mädchen. Also von dem her ist ein riesiges Vorbild, finde ich. Voll schön.
Ja, das, genauso wie du sagst, eins meiner Ziele ist ja auch irgendwann in Richtung NGO zu gehen, weil ich, ja, so wie du richtig sagst, man hat so viel davon, die Gesellschaft hat so viel davon und wenn man Gutes tut, man kennt es ja von sich, wenn man Geld spendet, dann man fühlt sich so gut dabei, man kann mit dem anderen was Gutes tun und genau dafür ist sie eben auch ein Vorbild von mir, ich finde, ja. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ich muss heute auf Instagram schauen und ein paar Videos anschauen.
Welches Coffee mag sie heute in die Kamera hält, gell? Das sind immer so coole Sprüche drauf. Ja, voll cool. Liebe Jasmin, famous last words on the podcast. Was möchtest du Frauen noch mitgeben?
Ins Tun zu kommen, sich nicht nur berieseln zu lassen. Und ich kenne das von mir. Realisiert man gar nicht, dass man 2 Stunden vorm Handy verbracht hat. In meinem Fall finde ich manchmal die Ausrede, ich scanne Trends oder ich schaue mir mal an, was die anderen so machen. Nein, aber in Wahrheit ist das einfach viel Zeit, die wir auf Social Media verplempern und stattdessen ins Tun kommen. Ich habe gestern so einen Tag gehabt und dann bin ich einfach schwimmen gefahren und das hat mir gut getan. Also ich finde auch, sich an Orte zu begeben oder in die Sauna, sich an Orte zu begeben, wo du dein Handy nicht mitnehmen kannst, wo du nicht arbeiten kannst und einfach für dich zu sein.
Ja, voll schön.
Da Kraft zu tanken und Inspiration.
Vielen lieben Dank, Jasmin, für das wunderbare Interview. Vielen Dank für deine Tipps und ich möchte jetzt auch gleich ins Tun kommen und in die Umsetzung. Und wenn euch das auch so gegangen ist beim Zuhören, dann bitte einfach auf die Webseite von der Jasmin gehen, Femme Finance. Ihr findet den Link dann noch in den Shownotes verlinkt, genauso auch die Buchtipps und alles, worüber wir heute in dieser Episode gesprochen haben. Und wenn euch der Podcast gefällt und euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr auf Instagram folgt, einfach @lunchbreakstories oder wenn ihr auch dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Das hilft, dass der Podcast sichtbarer wird, hörbarer wird, mehr Frauen den Podcast finden und hoffentlich dadurch inspiriert werden und ins Tun kommen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.